Herr, dein Name sei erhöht. Du kamst vom Himmel herab, zeigst uns den Weg. Du hast meine Schuld bezahlt am Kreuz. Du bist im Grab gelegen als Toter, aber du bist auferstanden und das Grab ist leer. Und du bist den Menschen erschienen und dann zum Himmel aufgefahren. Herr, dein Name sei erhöht. Herr, verwend du die Predigt, verwend dein Wort, um deinen Namen groß zu machen. Danke für deine Erlösung. Amen. Guten Morgen. Also für alle, die mich nicht kennen, ich bin Christian Benzel, ich bin ein Sünder, ein begnadigter Sünder, ein Sünder, der durch Gnade gerettet wird. Und ich bin so wahnsinnig froh, dass ich Jesus kenne. Ich bin so froh, dass wir im Römerbrief schon über das Evangelium miteinander gelesen haben. Was immer uns droht, es gibt eine Lösung. Wir haben ja schon gehört, dass Gott selbst auf diese Welt gekommen ist. Er liebt die Menschen so sehr, dass er Mensch geworden ist. Jesus Christus ist für Menschen wie uns, für uns alle Menschen am Kreuz gestorben und er ist auferstanden. Das Grab ist leer, Jesus lebt. Seine Liebe ist deswegen auch mit auferstanden. Seine Liebe verändert. Jesus begegnet uns im Evangelium und erweckt unser Vertrauen. Er liebt uns, er ruft uns. Er schenkt uns Frieden, er verändert uns. Und dann gehört ihm unser ganzes Leben. Das ist die gute Nachricht, die uns rettet. Jesus ist die Kraft Gottes zum Heil und zum Leben. Aber wovon genau rettet er uns? Wo ist überhaupt das Problem? Stell dir vor, ich sitze daheim auf der Couch und lese Zeitung. Plötzlich bricht die Feuerwehr die Tür auf. Und der René mit dem Roten Kreuz stürmen herein, und er reißt mich nieder auf die Bahre, schnallt mich fest und sagt, ich rette dich. Und ich sage, hey, geht's dir noch? Ich brauche keine Rettung, mir geht's gut. Genauso wäre es, wenn wir immer nur darüber reden würden, dass Jesus unser Retter ist, aber nie, wovon er uns eigentlich rettet. Wovon er uns wirklich rettet. Es gibt eine gute Nachricht, aber es gibt auch eine schlechte Nachricht. Und die lautet, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Römerbrief, Kapitel 3, Vers 10. Wir haben schon letzte Woche gehört, wie es dazu gekommen ist. Wolfgang hat darüber gepredigt. Menschen unterdrücken Gottes Wahrheit. Zuerst kostet es Kraft, aber mit der Zeit wird es immer leichter, weil wir immer kaputter werden. Und diese Unterdrückung von Gottes Wahrheit, die verfinstert unser Herz, unseren Kern, unser Wollen wird dunkel, unser Denken wird untauglich und aus diesem verdorbenen Denken und Wollen heraus sind wir dann unseren Begierden ausgeliefert und daran zerbrechen Beziehungen von der Familie bis zur Gesellschaft. Also Kapitel 1, die Verse 18 bis 30 zeigen uns, wie es dazu gekommen ist, dass kein Gerechter da ist, auch nicht einer. Und es gibt noch einen tieferen Grund, der auch immer wieder in diesem Kapitel besprochen wird, angesprochen wird. Es liegt eben daran, wir Menschen haben Gott nicht als Gott verherrlicht. Wir haben Gott nicht Dank dargebracht. Wir haben die Herrlichkeit Gottes eingetauscht. Wir haben Gott nicht verehrt. Wir haben Gott für nichts geachtet. Und diese Einstellung Gott gegenüber, das ist das, was die Bibel mit dem Fachwort Sünde bezeichnet. Alle Menschen verachten Gott. Alle sind gegen Gott allergisch, tödlich allergisch. Ich weiß nicht, ob ihr jemanden kennt, der eine Bienenallergie hat. Sie kennen jemanden und die ist gestochen worden. Umgefallen und fast gestorben. Diese Art von Allergie meine ich, wenn ich sage, alle Menschen sind gegen Gott allergisch. Wir verachten ihn. Und die Folgen dieser Gottesverachtung sind zerbrochene Menschen, zerbrochene Beziehungen, zerbrochene Gemeinschaften, von denen wir da in Kapitel 1 letzte Woche gehört haben. In unseren Tagen, wo Menschen einen Menschen in einen Käfig stecken und verbrennen und einen Film davon aufnehmen, die Bilder ins Internet stellen, um aller Welt ihre Bosheit zu zeigen, in diesen Tagen, da fällt es uns irgendwie nicht schwer zu glauben, dass es böse Menschen gibt. Gottlose Sünder, Ungerechte. Solche gibt es. Und die Illusion, dass in jedem Mensch ein guter Kern steckt, zerbröselt. Es gibt eindeutig böse Menschen, Menschen, die nicht gerecht sind. Aber alle? Sollen wir denken, dass wir alle in dieselbe Schublade gehören? Dass kein Mensch gerecht ist? So steht es in unserer Bibelstelle aus dem Römerbrief. Kein Mensch ist gerecht. Kapitel 3, Vers 10. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Ein bisschen könnte man die Predigt heute so vor: Christian Benzel gegen die ganze Welt und sich selbst. Ich werde übrigens in den nächsten 2 Wochen nicht im Gottesdienst sein. Und es ist nicht, weil ich nach dieser Predigt flüchte, sondern wegen Urlaub, und dann bin ich zum Unterrichten in Bielefeld. Okay. Kein Mensch ist gerecht. Schließt euch alle ein, aber mich auch. Stimmt das überhaupt? 2 Gruppen könnten da jetzt noch etwas einwenden. Nach Römer 1, 18 bis 30. Das heißt, die Predigt ist für alle, die letzte Woche gedacht haben, ja, schon schlimm diese Menschen, diese Leute, aber ich bin ja anders. Einmal ist es ja nicht so, dass alle Menschen das Böse gut finden, wie gestanden ist in Vers 32, also 1, Vers 32, obwohl sie Gottes Rechtforderungen erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Es ist nicht so, dass jeder Mensch das Böse super findet. Es gibt auch moralische Menschen, die haben keine Freude am Bösen. Und die sagen nicht, das macht doch jeder, sondern die sagen, ich bin nicht so schlimm wie die anderen. Und dann gibt es noch Menschen, die in einer besonderen Beziehung zu diesem Gott stehen. Das auserwählte Volk, die Blüte der Menschheit, die Menschen, denen Gott sein Wort anvertraut hat und mit denen er einen Bund gemacht hat. Sind die auch ungerecht? Es gibt jetzt da natürlich Debatten, ob das überhaupt 2 Gruppen von Menschen sind oder ob auch mit den moralischen Menschen Juden gemeint sind. Aber auf jeden Fall gilt, wenn die auch alle ungerecht sind, ja, dann sind wir alle verloren. Dann ist es wahr. Dann sind alle verloren. Dann schreien wir nach Rettung. Wir suchen verzweifelt einen Retter. Sogar moralische Menschen sind verloren. Die ersten 16 Verse von Kapitel 2, die uns Günther vorgelesen hat. Wieso sind sogar moralische Menschen verloren? Sie tun das, was sie an anderen kritisieren. Vers 1, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Diese Menschen messen mit 2erlei Maß und das macht sie zu Heuchlern. Also wenn das stimmt, dann müsste etwas von den Terroristen in mir zu finden sein. Ich bin ja nie hart, zornig, brutal, ungerecht, angeberisch, auf meinen eigenen Vorteil bedacht, rücksichtslos. Außer heute in der Früh kann ich mir an was erinnern. Und am Montag und am Dienstag und am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag. Moralische Menschen wissen tief drinnen, dass sie selber auch nicht besser sind Woher wissen Sie es? Paulus sagt, Kapitel 2, Vers 15, spricht er vom Gewissen. Er sagt, ihr Gewissen verurteilt sie. Alle Menschen auf der Welt unterscheiden diese zwei Kategorien, gut und böse. Natürlich sagen nicht alle, dass dieselben Sachen gut und böse sind, eh klar, aber diese zwei Unterscheidungen, die kennt jeder Mensch. Warum? Weil alle Menschen von Gott geschaffen sind und er hat das in uns hineingelegt. Vers 15. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Das heißt, dieselben Leute folgen manchmal ihrem Gewissen und manchmal folgen sie ihm nicht. Aber sie haben zuerst einmal ein Gewissen, alle. Und das reicht mir, um mir zu zeigen, dass ich nicht gerecht bin. Ich kann mich deutlich an Sachen erinnern, wo ich ein schlechtes Gewissen gehabt habe, zu Recht. Wenn ich mein Gewissen noch nicht verbrannt habe, dann weiß ich das über mich. Ich kann mein Gewissen auch verbrennen. Das ist so, wie wenn ich meine Zunge jeden Tag verbrenne mit zu heißem Kaffee. Da wird irgendwann mal der Geschmackssinn sich verabschieden. Und so ist es auch mit dem Gewissen. Jetzt haben moralische Menschen manchmal einen Einwand und der lautet, Gott straft mich ja nicht. Dann wird schon alles okay sein, oder? Vers 4, verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Manche von uns wiegen sich da in falscher Sicherheit. Dieu me pardonnera, c'est son métier. Also, vor 20 Jahren mal Französisch gelernt. Gott wird mir schon vergeben. Es ist ja sein Metier. Es ist ja sein Job. Das hat angeblich Heinrich Heine auf dem Sterbebett gesagt. Gott ist ja so gütig und tolerant. Ja, das stimmt. Gott ist gütig und tolerant. Aber Gottes Güte und Toleranz war nicht als Persilschein gedacht, sondern als ein Ruf zur Buße. Das bedeutet ein Ruf zur Umkehr. Gottes Ziel ist es, dass die Moralapostel umkehren und Vergebung suchen und sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Wenn sie das nicht tun, dann droht ihnen ein ganz unparteiisches Gericht. Gott richtet auch die Heuchler. Gott mag heuchlerische Moralapostel genauso wenig wie du. Gottes Feindschaft gegen das Böse ist total unparteiisch. Wir alle begegnen diesem Zorn Gottes, dieser Feindschaft gegen das Böse. Gott wird alles Böse richten, überall. Und das ist das Gericht Gottes. Gott startet es. Der Richter ist Jesus Christus, da steht ja in Vers 16, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Wann passiert das? Der Zeitpunkt ist der Tag des Zorns, der Offenbarung des Gerichtes. Das bedeutet, es kommt ein Tag in der Weltgeschichte, an dem die Weltgeschichte ganz plötzlich, ganz schnell zu Ende ist. So schnell, wie es mit dem römischen Weltreich zu Ende war, das uns diesen Triumphbogen da hinterlassen hat. Nur mehr eine Ruine. Aus war es damit, ganz schnell. Und so wird es auch mit der Weltgeschichte als Ganzes sein. An diesem Tag wird Jesus als Richter wiederkommen. Und jeder Mensch wird vor ihm stehen. Jesus richtet da ganz gerecht und unparteiisch. Vers 5. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes. Er wird ganz unparteiisch richten, Vers 11. Bei Gott ist kein Ansehen der Person. Und seine Entscheidungsgrundlage sind die Werke, die das Verborgene des Herzens zeigen. Vers 6. dieses Gericht, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Und Vers 19, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet. Also die Entscheidungsgrundlage im Gericht sind die Werke, die das Verborgene des Herzens zeigen. An dem Tag wird sich zeigen, was wir bis dahin voreinander so gut versteckt haben. Und da gibt es zwei mögliche Herzenshaltungen. Herzenshaltung Nummer 1. Menschen leben mit Geduld, ausdauernd, dauernd, ohne nachzulassen, immer für andere. Und sie suchen das Gute, sie tun das Gute. Sie sind Täter des Gesetzes. Und sie suchen Herrlichkeit, Ehre und Frieden. Was passiert mit denen? Vers 13, die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden und sie kriegen, Vers 7, ewiges Leben. Das ist die eine Herzenshaltung. Ich suche dauernd für andere das Gute, immer. Und das führt zu ewigem Leben. Herzenshaltung Nummer 2, Selbstsucht. Vers 8, denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Zweite Herzenshaltung startet mit Selbstsucht, sie tut das Böse, sie sündigt, sie handelt gegen das Gewissen, gegen das Gesetz und es führt zu Zorn und Grimm, zu Bedrängnis und Angst. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, Rettung gibt es für alle, die immer nur das Gute tun, aber es gibt keinen, der das tut. Kapitel 3, Vers 20. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Es gibt keinen, der diese Herzenshaltung hat und immer nur das Gute tut. Das heißt, sogar moralische Menschen sind verloren. Aber wie schaut es mit dem auserwählten Volk aus? Sogar Juden sind verloren. Juden haben doch das Gesetz oder das hilft ihnen doch sicher. Lies mal vor die Verse 17 bis 24. Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und die Wahrheit im Gesetz hat, der du nun einen anderen lehrst und du lehrst dich selbst nicht, der du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst, der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch, der du die Götzenbilder für Gräuel hältst, du begehst Tempelraub, der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes, denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Das Gesetz selber hilft nicht viel, sagt der Paulus, wenn man es nicht tut. Ich weiß nicht genau, an was der Paulus jetzt da im Konkreten gedacht hat und welche Handlungen, aber heute stelle ich mir das so vor. Viele Menschen denken an die 10 Gebote und finden die 10 Gebote gut. 10 Gebote sind der Kern des Gesetzes, von dem da die Rede ist. Wisst ihr, wie ein Bekannter von mir sie mal genannt hat? 10 Gebote sind 10 tödliche Waffen. Du predigst, man solle nicht stehlen, aber du stiehlst Steuern mit Schwarzarbeit, du stiehlst Rundfunkgebühren, du stiehlst Sozialförderungen, du stiehlst Filme, Spiele und Programme. Du stiehlst, aber die 10 Gebote findest du toll, da steht doch, du sollst nicht stehlen. Du sagst, du sollst nicht Ehe brechen, das steht in den 10 Geboten. Aber du nimmst deiner Freundin das Kostbarste, was eine Frau geben kann, ihre Unschuld, ohne ihr das Kostbarste zu geben, was du geben kannst, dein Eheversprechen. Du lebst mit ihr zusammen und denkst, Gott ist es egal. Oder du bist verheiratet aber unzufrieden mit deiner Frau und du stellst dir manchmal vor, wie es wäre ohne sie. Du verabscheust Götzen? Ja, du weißt, wie man Gott richtig verehrt. Aber du sperrst ihn schön in ein liebes Gefängnis namens Sonntagvormittag. Du hast vor 10 Jahren vielleicht das letzte Mal darüber nachgedacht, wie viel Geld du Gott zu geben hast. Aber du weißt ja, wie man Gott richtig verehrt. Du bist seit 10 Jahren in der Gemeinde, ohne einen Finger zu richten, aber du weißt, wie man Gott richtig dient. Vers 23, der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes, denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert. Die 10 Gebote helfen dir nicht, weil du sie nicht tust. Sie zeigen im Gegenteil, wie weit du von Gott weg bist. Genau so ist es mit allen, die das Gesetz haben und es nicht tun. Ja, ja, aber Juden haben noch was anderes. Sie haben die Beschneidung, das Zeichen dafür, dass Gott einen ewigen Bund mit ihnen gemacht hat. Die hilft doch sicher, oder? Vers 25. Die Beschneidung ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung Unbeschnittenheit geworden. Und 28 bis 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Auch die Beschneidung hilft dir nicht, wenn du nicht lebst wie ein Beschnittener. Das heißt, das Zeichen, der Ritus, die sakrale Handlung, das Sakrament, die Taufe, das Abendmahl, das alles hilft dir nicht. Nichts. Genauso wenig, wie dich ein Ehering zu einem guten Ehemann machen wird. Natürlich trägst du deinen Ehering stolz, wenn du verheiratet bist. Aber es ist sinnlos, das Zeichen, wenn du nicht die Ehe einhältst. Und genauso ist es mit der Beschneidung. Also gilt, sogar Juden sind verloren. Als Menschen, die Zugang zu Gott durch sein Wort haben, vertreten sie natürlich das Allerbeste der Menschheit ohne Christus. Aber es nützt auch nichts, weil sie das Gesetz nicht halten. Auch sie trifft das Gericht wie jeden anderen Menschen. Sogar Juden sind verloren. Vielleicht fragst du dich jetzt, ob das Antisemitismus ist, so zu reden. Auch wenn es ein Jude ist, der so schreibt, auch wenn die Gemeinde, an die er schreibt, einen hohen Anteil an Juden hat. Also ganz klar, nein. Die Bibel ist nicht anti-Juden, sondern sie ist anti-Menschen. Okay? Sie ist anti-Österreicher, anti-Rumänen, anti-Serben, anti-Kroaten, anti-Tiroler, anti-Türken, anti-Argentinier. Kein Mensch ist gerecht. Egal, woher er kommt. Alle Menschen sind verloren, zeigen uns nochmal ganz klar die Verse 9 bis 20. Im Kapitel 3. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. So in den Versen von 9 bis 20, da kommen diese Worte dauernd vor. Keiner, 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 keiner. Alle, alle. Nicht einer, nicht einer, nicht einer. Allesamt, die ganze Welt. Kein Fleisch, also kein Mensch. Alle Menschen sind verloren. Wenn du die Verse 13 bis 18 liest, dann verstehst du, woher diese christliche Idee kommt, dass Menschen völlig verdorben sind. Völlige Verdorbenheit der Menschen. Da zitiert Paulus lauter Schriftworte aus dem Alten Testament, wie geschrieben steht: Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen, und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Die Menschen sind völlig verdorben. Sie sind verdorben in ihren Worten, in ihren Taten und in ihren Sinnen. Und mit all dem schädigen sie andere. Wir schädigen andere. Völlige Verdorbenheit heißt nicht, dass wir an allen Punkten so schlecht sein werden, wie es geht. Es heißt, dass wir an keinem Punkt so gut sind, wie wir gedacht wären. Denn Vers 12 am Anfang, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Unser Wesen wäre es, Gott kennen, Gott zu kennen, Gott zu lieben, ihn zu genießen und ihn zu verherrlichen. Aber wir handeln nicht authentisch, wir handeln nicht so, wie es unserem Wesen entspreche, sondern wir sind alle abgewichen. Und es kommt noch Ärger, da steht ja in Vers 12, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Es wird immer schlimmer, was wir da über uns Menschen lesen. Kein Mensch tut immer das Gute. So kann man das verstehen. Aber wenn wir uns an die Definition von Sünde erinnern, dann bedeutet das auch, letztlich tut kein Mensch überhaupt irgendetwas, das absolut gut ist. Das bis in die tiefsten Motive und Pläne und Ziele selbstlos Gott verherrlicht. Erinnert euch an die Definition von Sünde, Gott abzulehnen, ihn nicht zu verherrlichen, ihn zu verachten. Natürlich tun Menschen Dinge, die für andere gut sind. Paulus weiß das auch selbst, das kommt im Römerbrief später auch vor. Ja, Menschen handeln ehrlich, großzügig, freundlich, arbeiten für Flüchtlinge, für Kinder, für Kranke, für Alte. Aber verherrlichen sie damit Gott? Wenn sie das nicht tun, dann heißt es letztlich nur, du schreist deine Verachtung für Gott nur auf einer anderen Frequenz raus. Es bleibt Verachtung, auch wenn Gott es in seiner Gnade und Güte und Geduld für andere zur Einladung macht, ihm zu vertrauen. In dem Sinn ist es schon gut, aber letztlich bleibt es ein Ausdruck deiner Gottesallergie. Deswegen steht da, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und das ist unser aller Problem. Menschen sind alle unter der Sünde, Vers 9. Alle Menschen sind unter der Sünde. Die Sünde regiert, bedeutet das. Ich bin gefangen, versklavt. Das heißt, das Problem ist nicht, dass ich ab und zu sündige oder dass ich gewohnheitsmäßig sündige. Versteht es mir nicht falsch, das sind schon Probleme. Aber das echte Problem ist noch tiefer. Ich bin gefangen. Kraftlos, unfähig aufzuhören. Es ist wie eine Sucht, wie eine Abhängigkeit. Vor kurzem habe ich was über eine Hausfrau aus Deutschland gelesen, die jahrelang Crystal Meth geschnupft hat. Und die wollte da gar nicht aufhören. Die hätte sich gar kein anderes Leben mehr vorstellen können. Die war gefangen in ihrer Sucht, obwohl sie immer mehr gemerkt hat, wie das ihr Leben zerstört. Und so ist es mit uns allen. Auch wenn unsere Abhängigkeit nicht immer solche Substanzen sind. Das kannst du später noch im Römerbrief lesen. Die Sünde herrscht wie ein König des Todes über uns. Sie ist wie ein Sklavenhalter, dem wir Sklavendienst leisten. Wir schauen uns nicht die ganzen Verse an, da kommen wir eh noch dazu in den nächsten Wochen. Sie ist wie ein Sklavenhalter, dem wir verkauft waren. Eine Kraft in uns, die weitere Sünden erzeugt, weil sie wohnt in mir und ich muss ihren Willen tun, weil sie mich gefangen hält. Wir haben als Menschen ein Problem, das wir nicht lösen können. Wir sind verraten, versklavt, verkauft. Darum sind alle Menschen verloren. Vers 19 und 20. Jeder Mund wird verstopft und die ganze Welt ist dem Gericht Gottes verfallen. Darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durch Gesetz kommt als Kenntnis der Sünde, nicht Gerechtigkeit. Jeder Mund ist gestopft. Keiner wird sich rausreden können bei diesem Gericht. Ich erkenne, dass ich schuldig bin und Gnade brauche. Und es ist so klar, wir brauchen keinen Lehrer, wir brauchen keinen Politiker, sondern wir brauchen einen Befreier, einen Erlöser. Alle Menschen brauchen den Erlöser. Egal, ob Juden oder Griechen, egal, ob wir uns über das Böse freuen oder es verurteilen, egal, wie gut oder schlecht wir sind, kein Mensch ist gerecht. Und deswegen bin ich so froh über Jesus. Heilfroh, dass ich Jesus kenne. Ich kenne den, der das Gericht sprechen wird. Er ist auch der Retter. Er hat das Gesetz eingehalten. Als einziger hat er wirklich sein ganzes Leben für Gottes Ehre gelebt. Und er hat für mich die Strafe getragen, die mir zusteht. Diesen Grimm und den Zorn Gottes. Der Grimm und Zorn Gottes hat ihn getroffen am Kreuz. Dort hat er die Bedrängnis und Angst durchlebt, die mir gedroht hat. Und deswegen habe ich keine Angst vor diesem Gericht. Und deswegen bemühe ich mich nicht, mich selbst zu erlösen. Ich bin erlöst von der Macht der Sünde. Wegen Jesus. Bin erlöst von der Ungerechtigkeit. Er spricht mich gerecht. Das ist nicht, weil ich so toll bin, sondern er schenkt es mir. Es ist, weil er so toll ist. Ich weiß, Christus lebt in mir. Alle Menschen brauchen Erlösung. Wie kriegst du Erlösung? Wie genau das funktioniert, wird uns der Horst nächste Woche erklären. Aber warte nicht bis zur nächsten Woche. Komm heute zu Jesus, wenn dir klar geworden ist, dass du auch dein Leben nicht zu Gottes Ehre lebst, dass du auch auf ihn pfeifst, dass du ihn auch verachtest, dann komm heute zu ihm. Jesus vergibt. Seine Riesenliebe ist für dich auch da. Für dich ist er am Kreuz gestorben. Für dich hat er das alles durchgemacht, damit er dich gerecht macht, damit du weißt, dass der Zorn Gottes dich nicht trifft, damit du innerlich verwandelt wirst und ein neues Herz kriegst, damit du wieder Gott ehrst und ihm Danke sagst. Also komm heute noch zu Jesus. Das ist nicht kompliziert. Ich habe ein kleines grünes Heft, das erklärt, wie das geht. Aber man braucht es natürlich nicht. Weil es geht letztlich darum, dass du zu Jesus sagst, er hört dich, wenn du sprichst mit ihm, dass du zu ihm sagst, sei du jetzt mein Herr, vergib mir meine Schuld, mach mich frei von der Macht der Sünde, lebe du jetzt in mir. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben hast. Wenn du möchtest, dann schenke ich dir dieses Heft nachher, wenn du heute zu Jesus kommen möchtest. Und was ist für die, die schon länger Jesus kennen? Da möchte ich zwei Sachen erwähnen, ganz zum Schluss. Das eine ist eine Geschichte, die ich von einem Bekannten gehört habe, der heißt John Lennox. Und der hat erzählt, dass mal ein Pastor mit einem Pastoralassistenten, so einem Lehrlingspastor, unterwegs war, um einen Mann zu besuchen, der was Schreckliches angestellt hat. Der schreckliches Leid gebracht hat über andere Menschen durch seine Handlung. Und sie sind unterwegs zu ihm und Der Pastor fragt den Pastoralassistenten: Schrecklich, was der gemacht hat, oder? Und der junge Mann sagt: Ja, schrecklich. Sagt der alte Pastor: Glaubst du, dass du sowas machen könntest mal? Und der junge Mann sagt: Na, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und der alte Pastor sagt: Dann geh besser wieder heim und ich mache den Besuch alleine. Wenn das stimmt, was ich heute gesagt habe, dann sitzen wir alle im gleichen Boot. Und wir sind alle gleich gefährdet. Und wir haben keinen Grund, uns irgendwie über andere zu erheben. Und wenn wir das wissen, dann werden wir den anderen so begegnen, dass es ihnen hilft. Aber das andere ist auch noch, vielleicht ist dir heute irgendwas klar geworden. Auch wenn du Jesus schon kennst, ladest du immer wieder Schuld auf dich und brauchst immer wieder neu seine Vergebung. Dann bitte auch du ihn jetzt um Vergebung. Nehmen wir uns noch eine Minute Zeit der Stille für ein stilles, leises Gebet, ohne laut Worte zu sprechen. Und ich werde dann abschließen.